Herzlichen Dank, Herr Ludischer, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie hier sind und es hierher geschafft haben. Vor einer Woche wäre es vielleicht schwierig gewesen bei den unwetterartigen Regenfällen hier in der Region. Und vielleicht ist Ihnen dann auch abends so gegangen, dass Sie bei einem Bier in der Lieblingskneipe mal darüber resoniert haben, ob das jetzt was mit dem Klimawandel zu tun hat oder nicht. Und insofern denke ich in der Tat, dass das ein Thema ist, das ganz aktuell ist. Wenn Sie mir das gestatten, möchte ich diesen Vortrag, den ich Ihnen jetzt halte, widmen einem berühmten Soziologen, John Urry, der von noch nicht allzu langer Zeit von uns gegangen ist und dem ich zu verdanken habe, dass ich mich mit diesem Thema beschäftige, weil er mal auf seine alten Tage nochmal auf die Idee kam, sich mit Sprachwissenschaftlern einzulassen und dann eine Gruppe von Korpuslinguistinnen und Korpuslinguisten zusammengetrommelt hat, um sich sozusagen sprachliche Aspekte des gesellschaftlichen Umgangs mit dem Klimawandel, das war eins seiner großen Themen, mal anzuschauen und zu erforschen. Und ich habe sehr viel von ihm gelernt. Dieses Bild kennen Sie schon, wenn Sie die Einladung zu diesem Vortrag gesehen haben. Es gibt aber noch ganz viele andere, die kennen Sie vielleicht auch. Wenn Sie hier unten sehen Sie es bei der Google-Bildersuche, die Kombination von Eisbär und Klimawandel eingeben, dann bekommen Sie nicht nur diese Bilder, sondern ganz viele ähnliche. Der Eisbär auf der Scholle oder der Eisbär, der hier im Meer versinkt, der Eisbär, der verhungert, weil er abgeschnitten ist von den Landmassen, ist ein ikonisches Bild geworden, mit dem man dasjenige, was wir den Klimawandel oder auch den menschengemachten oder anthropogenen Klimawandel nennen, visualisiert und sozusagen auf den Punkt bringen will. Und zwar in einer ganz bestimmten Weise, wie Sie sehen, er geht unter. Etwas anderes geht nicht unter, sondern hoch, nämlich die Temperaturen. Das ist eine andere ikonische Darstellung zum Thema Klimawandel, die nicht minder berühmt ist, aber einen etwas anderen Geltungsbereich hat. Der berühmte Hockeyschläger, der globale Jahresmittel der Temperaturen in die Vergangenheit berechnet und ab einem gewissen Zeitpunkt Messdaten einbezieht. Das ist erstmals gemacht worden 1994 in einem berühmten Artikel der Autoren Mann, Bradley und Hughes. Die Messungen und Schätzungen, die sie gemacht haben, sehen Sie an dieser blauen Kurve hier. Und dann gab es eine ganze Reihe von anderen Gruppen, die das dann versucht haben zu reproduzieren. Das ist sozusagen die methodischen Aspekte dieses Artikels sind sehr lange und sehr kontrovers diskutiert worden. Für viele war das ein Anlass zu sagen, das stimmt alles nicht, was da über den menschengemachten Klimawandel behauptet ist, weil die unsauber gearbeitet haben. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Studien, die sozusagen mit bestimmten Abweichungen und Fehlertoleranzen dieses Ergebnis reproduziert haben. Der Hockeyschläger. Jetzt gibt es aber noch einen zweiten Hockeyschläger. Und zwar, wenn Sie sich mal anschauen, wie häufig das Wort Klimawandel in deutschen Texten, in dem Fall habe ich bei Google Books geschaut, ja, also elektronisch verfügbar gemachten Texten der deutschen Sprache, wie oft das vorkommt, prozentual gesehen. Und da sehen Sie, da kommt auch ein Hockeyschläger dabei raus. Erst ganz gar nicht, dann ganz, ganz, ganz selten und dann plötzlich ziemlich oft. Und um das ein bisschen, dieses ziemlich oft, da sehen Sie 0,003% ins Verhältnis zu setzen. Wenn Sie dieselbe Eingabe, Sucheingabe mit dem Wort Brot machen, dann bekommen Sie viermal so viele Treffer, also nur viermal so viele Treffer. Das heißt, also für den letzten Messzeitpunkt hier 2008. Das heißt, Klimawandel ist dafür, dass es ein Substantiv ist und aus einem technischen Feld in die Sprache kommt, schon ziemlich häufig. Es gibt noch andere Wörter in diesem Kontext, die Karrieren gemacht haben, zum Beispiel das Wort Klimakatastrophe oder das Wort CO2, Abkürzung, oder Kohlendioxid. Hier haben Sie nochmal Klimawandel zum Vergleich, da haben Sie den Treibhauseffekt und hier haben Sie die Klimaerwärmung, ja, die also auch ansteigt, aber längst nicht so steil. Wenn Sie sich jetzt hier unten fragen, wieso man schon 1900 von CO2, nicht aber von Kohlendioxid gesprochen hat, dann ist die Erklärung, dass man das sehr wohl getan hat, nur dass man es eben anders geschrieben hat, nämlich mit Y hinten. Genau, also da hat sich die Schreibung geändert, das ist natürlich hier zu berücksichtigen. Aber Sie sehen sozusagen, der technische Terminus geht hier irgendwann durch die Decke. Bei dem Graphen zur Klimakatastrophe sehen wir, dass er hier schon so einen Buckel hat. In den 40er Jahren kann man sich fragen, wieso denn das? Da wir wissen, dass es Katastrophen gab hier in diesem Land. Wir haben das aber nicht mit dem Klima normalerweise in Verbindung gebracht. Es gab aber in den 1940er Jahren eine Forschung, die sich auf die regionalen Kulturen des deutschen Sprachgebiets, Kulturgebiets sehr stark kapriziert hat. Und im Rahmen dieser Forschung, die also versucht hat, sozusagen Lokalgeschichte bis möglichst weit in die Vergangenheit hinein zu betreiben, haben wir erstmals das Wort Klimakatastrophe. Das bezieht sich also auf einen lokalen Bereich, in dem zum Beispiel eine Dürreperiode eingetreten ist, die unmittelbar Auswirkungen auf die Bevölkerung hatte, in der Weise, dass die Leute gestorben sind zum Beispiel oder auswandern mussten oder es Kriege gab. Das war eine Klimakatastrophe. Die heutigen Belege sehen zum Beispiel so aus der Taz 2003, da heißt es, die Indoor-Ski- und Snowboard-Halle ist die Antwort des Schwarzwalds auf die Klimakatastrophe. In Bottrop und Neuss stehen ähnliche künstliche Arenen, jetzt wird das Mittelgebirge im Südwesten gestürmt. Also Sie sehen, das ist ein ganz anderer Begriff von Klimakatastrophe, der da im Schwange ist. Ich bin auch Skifahrer und halte es manchmal persönlich für eine Katastrophe, wenn ich im Schwarzwald nicht Skifahren kann. Ich kann es aber überleben, im Gegensatz zu denen da. Es muss also noch sozusagen entweder eine fast frivole Verwendung des Wortes Katastrophe oder es muss sozusagen noch ein Hintergrundgedanke dabei sein. Nämlich sozusagen der drohende Weltuntergang, das totale Ende, das sozusagen sich in solchen harmlosen Aspekten langsam andeutet. Also sozusagen der Vordergrund wird harmloser und dafür bezieht sich Klimakatastrophe nicht mehr auf lokale Räume, sondern auf die Erde, auf sozusagen das Ganze, den Planeten, das Totale. Es gibt sozusagen noch eine andere Art von Wuchs rund um das Klima in der Sprache, nämlich den morphologischen Wuchs. Sie haben, wenn man in den Datenbeständen schaut, je nachdem, wo Sie schauen, haben Sie zwischen 300 und 700 verschiedene Komposita und Wortbildungen mit dem Wort Klima. Ja, also das Klima explodiert sozusagen in der Sprache. Wir haben also den Klimarat, den kennen wir noch, und das Klimapaket. Und dann haben wir aber auch die Klimadividende und das Klimagedöns und die Klimavariabilität und die Klimaschutz-Soforthilfe, die Klimaschutzbewegten, die Klimaforschergemeinde, das Klimabündnis und das Adjektiv Klimawiderstandsfähig, die Klimaingenieure, den Klimaschutzwahn, die Klimaschutz Instrumente und so weiter. Also ein, wir Linguisten würden sagen, ein hochproduktives Morphem, das wächst und wächst und gar nicht mehr enden will. Das ist also noch ein Hockeyschläger, nur dass er sozusagen in die horizontal wächst statt vertikal. Wir haben also eine Ausdifferenzierung dieses Konzeptes von Klima, das sich auf ganz viele verschiedene Verwendungskontexte und auch verschiedene Arten von Fallhöhe kapriziert. Wir haben auch eine weitere Ausdifferenzierung, nicht sozusagen in Bezug des lexikalischen Materials, sondern in Bezug auf die Sprechergruppen, die das Wort Klimawandel, Klimakatastrophe und Klimaschutz verwenden. Und diese Ausdifferenzierung in Gruppen, von denen die einen, den, um es ganz platt zu sagen, den menschengemachten Klimawandel für so real halten wie die Sonne, und die anderen das Ganze für ein riesengroßes Komplott von geldgeilen Verschwörern halten. Die stehen sich sozusagen antagonistisch gegenüber in einer Situation, wie sie der französische Philosoph Jean-François Lyotard als Tort beschrieben hat. Es gibt sozusagen keine Verständigung. Man kann immer nur sozusagen gegeneinander reden und nie miteinander reden. Das Interessante ist jetzt nun, und darauf möchte ich dann im Folgenden noch differenzierend eingehen, dass sich diese sozusagen unversöhnlichen Lager, je nachdem in welchem Sprachgebiet und auch in welchem sozusagen politischen, kulturellen Einflussbereich man sich befindet, ganz unterschiedlich verteilen auf sowas wie Sprachöffentlichkeiten, auf Medien, auf verschiedene Arten, sprachlich miteinander zu interagieren. Jetzt mute ich Ihnen ein Beispiel in amerikanischem Englisch zu. Ich hoffe, dass Sie das zu später Stunde noch vertragen. Man kann sich aber ganz gut einhören, weil es, das ist also aus der Daily Show, einer Sendung mit Jon Stewart. Und da geht es um eine Anhörung im amerikanischen Kongress. Der Experte, der da angehört wird, ist John Holdren, ein der oberste Wissenschaftsberater von Barack Obama. Und dann gibt es also den, einen technischen Ausschuss, der ihn befragt.
Indiana's Larry Bushel.
It's not about affecting the global temperature and climate change. There's public comments out there that that question has been asked and answered saying no.
You should look at the scientific literature rather than the public comments.
With all due respect, Representative Bouchon, I suggest you get the Journal of Applied Meteorology and Climatology as opposed to the YouTube comment feed of Obama Lies 1776. But here's where Bouchon gives away the game.
Have all the climatologists whose career depends on the climate changing to keep themselves publishing articles. Yes, I could read that, but I don't believe it.
I do not believe the scientists because it is their profession, not their hobby. Well, since we're talking about the influence money might have on climate change opinion, it turns out Representative Bouchon's three biggest campaign donors are Murray Energy, Koch Enterprises, and Peabody Energy. And trust me, those three well-funded companies would love to disprove climate change to the satisfaction of the scientific community at large. So if scientists could be bought, these motherfuckers would have already made it rain in Nerd Town. Trust me. And again, I cannot stress this enough. This is the House of Representatives Committee on Science, Space, and Technology.
How long will it take for the sea level to rise 2 feet? I mean, think about it. If your ice cube melts in your glass, it doesn't overflow. It's displacement. I mean, this is the thing, some of the things that they're talking about, mathematically and scientifically, don't make sense.
Are you f***ing kidding me? Are you f***ing kidding me? I don't even know what to do with that. How far back to the elementary school core curriculum do we have to go to get someone on the House Committee on Science, Space, and Technology caught up Do we have to bring out the paper mache and the baking soda so you can make a volcano? Is that what we have to do? Is that how basic the science class was when you went, I don't need to know this anymore. I mean, for God's sakes, look, here's a glass of ice water. Hey, that ice isn't making the water overflow because it's already in the water. But imagine there's a whole bunch of other ice that's not in the water. It's on the land. You know, the part where the water isn't. And then when temperatures rise and the land ice melts enough to fall in, oh, it's everywhere! It's everywhere! Do you understand?
Okay. Geht mir gar nicht darum, wer recht hat. Ich habe so als Privatmann meinen Verdacht, aber das ist, tut hier professionell für mich gar nichts zur Sache. Was mich daran interessiert ist, dass man zwei Akteursgruppen hier hat, die repräsentiert sind, die beide sozusagen in eine sehr exklusive Art von Macht repräsentieren. Der eine die politische Macht, ja, Senatsausschuss, Vorsitzender, und der andere sozusagen die Macht der Vernunft, ein von Menschen, die sozial dazu lizenziert sind, vernünftig zu sein. Ja? Und Sie sehen, dass diese beiden Machtpositionen sozusagen jeweils in ihrem eigenen sozialen Recht sich befinden und jeweils eigene Gruppen und eigene Diskurse konstituieren und auf eine Art und Weise zwar ständig übereinander reden, die sozusagen an Despektierlichkeit nicht zu überbieten ist, und nie aber so richtig miteinander reden, weil einfach sozusagen nicht nur das Vokabular, auch wenn es an der Oberfläche gleich aussieht, ihnen fehlt, sondern auch die entsprechenden Praktiken des, sozusagen der Verständigung sozusagen ausgeschlossen sind in bestimmten kommunikativen Konstellationen. In dieses Beispiel auch deswegen ausgewählt, mal abgesehen davon, dass es ganz lustig ist, während die analogen Beispiele in Deutschland manchmal eher traurig sind und auch sozusagen rhetorisch nicht ganz so belebend, weil wir hier in den USA einen Fall haben, der repräsentativ steht, nicht nur für die USA, sondern auch für die Verhältnisse in Großbritannien, in dem nämlich sozusagen diese beiden in Lagern sich zu verordnenden Diskurse sich sozusagen durch alle Medien ziehen, ja, in aller Öffentlichkeit im Senatsausschuss, im Parlament verhandelt werden und im öffentlichen Fernsehen verhandelt werden, in den sozialen Medien verhandelt werden und in den Printmedien verhandelt werden. Ja, immer so in ähnlicher Verteilung. Und es gibt sozusagen keine mediale Instanz, die definiert, wer Recht hat und wer nicht. Und das ist in Deutschland ganz anders. Das habe ich untersucht mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, angeleitet von dem erwähnten John Urry und einer aus Brasilien stammenden Kollegin, die in England arbeitet, Carmen Dyrell. Da haben wir nationale sogenannte Qualitätsmedien, die sozusagen überregional in einem bestimmten nationalen Bereich verfügbar sind, gesammelt, und zwar von 2003 bis 2013, und haben untersucht, wie der Klimawandel da dargestellt wird und wie die Unterschiede sind. Ich fokussiere jetzt in diesem Teil auf die Ergebnisse für das deutsche Korpus. Da sehen Sie die Presseprodukte, die da verhalten sind. Dann werde ich etwas sagen zu dem Verhältnis der Nennung und Präsentation von Akteuren, gesellschaftlichen Akteuren im deutschen und im brasilianischen Kontext. Und dann werde ich noch etwas, sozusagen eine globale Perspektive einnehmen und etwas sagen zu den Tweets, die man auf Twitter, also in einem sozialen Netzwerk, findet, zu dem Hashtag hier, zu diesem thematischen Anker Climate Change. Also ich fange an mit einigen Ergebnissen aus diesem Projekt, das wir da hatten. Ja, also wie gesagt, das sind Daten aus den Jahren 2003 bis 2013, Und insgesamt haben wir da 71.000, etwa 500 Artikel gesammelt. Und Sie sehen, die sind natürlich nicht gleichmäßig über die Jahre verteilt, sondern wir haben 2003 ganz wenige und 2007 ganz viel. Da waren wir nämlich sozusagen der erste global berühmt und einflussreich gewordene Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, erschienen, an dem auch deutsche Klimaforscher maßgeblich beteiligt waren. Ja, 2009 gibt es nochmal hier so einen kleinen Peak, da war der erste große Klimagipfel in Kopenhagen. Und dann geht es wieder ein bisschen runter und es konsolidiert sich so ein bisschen. Ja. Jetzt haben wir also vorhin gesagt, es gibt zwei Lager. Die einen sagen, der Klimawandel ist ein Hirngespinst und die anderen sagen, der Klimawandel ist sowas wie die Sonne. Und ich möchte Ihnen jetzt mal hier so einen ganz, ganz kleinen Beleg, der kein Beweis, sondern ein kleines Indiz dafür ist, wie das wohl hier sozusagen in den deutschen Qualitätsmedien gehalten wird mit diesem Thema. Wenn Sie sich einfach mal die Verteilung der Artikel ansehen. Ja? Es gibt ja den bestimmten und den unbestimmten Artikel und den bestimmten verwendet man dann mit einem Wort, wenn man davon ausgeht, dass etwas erstens existiert, ja, und zweitens als existent sozusagen unbestritten von den Leuten, mit denen ich kommuniziere, angenommen wird und dass es als bekannt sozusagen vorausgesetzt wird, entweder weil es schon vorerwähnt ist im Text oder weil man es in bestimmten Diskurs als vorerwähnt sieht oder weil es eben nur eins davon gibt, so wie die Sonne, wenn Sie sagen, die Sonne scheint heute. Beim Unbestimmten ist es ein bisschen komplizierter, aber im Prinzip ist es etwas, das zumindest zur Disposition steht, dass man entweder neu einführt, von dem man denkt, derjenige, der das liest, das ich hier schreibe, der weiß das vielleicht noch nicht so genau. Oder ich mache sozusagen eine Einschränkung. In irgendeiner Weise steht es also zur Disposition. Ja? Und das sehen Sie bei dem Wort Klimawandel, gibt es das eigentlich fast gar nicht, ja, der unbestimmte Artikel. Beim Treibhauseffekt ganz klein bisschen mehr, spielt aber auch keine Rolle. Und hier unten, weiß ich gar nicht, ob Sie das sehen können, da haben wir wieder die Klimakatastrophe und da haben wir immerhin so ein schönes Tortenstück, da werden Sie satt davon, wenn Sie das essen abends, mit dem unbestimmten Artikel. Ja. Also Klimakatastrophe ist etwas, das noch zur Disposition steht bis zu einem gewissen Grad in den öffentlichen Medien, aber der Klimawandel ist der Klimawandel. Einen anderen Stich sozusagen in dieselbe, an dieselbe Stelle von einer anderen Seite können Sie dann machen, wenn Sie sich mal hier zu den Ausdrücken Treibhauseffekt und Klimawandel anschauen, welche Adjektivattribute, ja, also die Adjektive, die vor dem Substantiv kommen, werden denn damit verwendet. Und das sehen Sie, je größer die sind, desto häufiger kommen die vor. Der menschengemachte Treibhauseffekt, Entschuldigung, ist also das Wichtigste. Und dann der Verursachte, also der vom Menschen Verursachte, zum Beispiel der natürliche Anthropogen, verstärkt zusätzlich. Aber Sie haben auch hier so den sogenannten Treibhauseffekt. Ja. Und das kann jetzt auf zweierlei Weisen verstanden werden, entweder als Distanzierung von jemandem, der nicht daran glaubt, oder aber als sozusagen Vermittlungsgeste von jemandem, der es einem anderen erklären will, was denn eigentlich der Treibhauseffekt ist. So wie wenn ich Ihnen sage, das sogenannte Kompositum hier, wie wir sagen in der Germanistik, führt uns jetzt zum nächsten Ergebnis. Und wenn Sie sich in die Belege schauen, dann ist sozusagen dieser Vermittlungsaspekt dominant. Sie finden aber auch den Distanzierenden. Beim Klimawandel gibt es diese Distanzierungsmarke bei den Adjektiven nicht. Ja? Also was wir nicht finden, ist sowas wie mutmaßlich, der mutmaßliche Treibhauseffekt, der angebliche, der vermeintliche Klimawandel, ja? Finden wir nicht. Also in 71.500 Artikeln kommt das nicht vor. Wenn Sie aber auf YouTube gehen, da habe ich jetzt mal Klimalüge eingegeben, da wimmelt es von diesen Bemerkungen. Und dabei, das sind Filme dabei, die sind sehr gut, sehr professionell produziert. Es gibt Leute, die können sehr qualifiziert über Physik sprechen, auch über Meteorologie. Die sind ganz offensichtlich sehr gut ausgebildet, auch rhetorisch. Und da wird es dann schon schwieriger, wie in dem Beispiel, das ich Ihnen gezeigt habe, das so abzuqualifizieren. Ja, wenn man so als Laie, wie ich zum Beispiel, der von Physik nur das Allernotwendigste versteht, sich das mal unvoreingenommen anhört, wenn da zum Beispiel gesagt wird, ja, also CO2 ist erstens in der Luft so in einer so geringen Konzentration vorhanden, das kann gar nicht sein, dass es irgendwas ausmacht. Das ist sozusagen physikalisch völlig unmöglich. Das lernt man schon im ersten Semester Physikstudium. Oder dass da irgendwelche Wärme zurückgestrahlt wird durch CO2, das ist physikalischer Unsinn. Dann, wenn man das nicht, wenn man sozusagen kein fachliches Gegenargument zur Hand hat, muss man sagen, ja, ist wahrscheinlich so. Zu Recht. Also es ist sozusagen eine ganz eigene Welt. Aber was ich sagen will, es gibt natürlich auf YouTube auch den, sozusagen wieder die anderen, aber das sind zwei ganz getrennte Universen, die sozusagen nebeneinander herkreisen. Ja? Und was wir sozusagen in diesem klimaskeptischen Diskurs in Deutschland haben, ist ein digitaler Untergrunddiskurs. Wir finden das auf YouTube und wir finden es auf diversen Internetforen. Ja? Und das dringt aber nicht sozusagen an die sozial akzeptierten und lizenzierten sogenannten Massenmedien vor. Da gibt es sozusagen einen Filter. Ja, da kommen die nicht rein. Das ist in den USA und England ganz anders. Jetzt möchte ich also mal Ihnen darüber etwas sagen, welche Art von Themen stattdessen vorkommen. Ja, wir sind jetzt also in diesem im Spiegel und im Fokus und in der Taz und in der Welt, der nationalen sogenannten Qualitätspresse. Und wir haben mit einem bestimmten Verfahren, in dem wir ein Wörterbuch zu Sachgruppen, der Donseif, der ständig aktualisiert wird und in dem man sozusagen Wörter Kohorten findet, die ein bestimmtes Thema repräsentieren. Ja? Und diese Kohorten haben wir uns angeschaut, haben die Listen bearbeitet und gereinigt und haben sie dann gematcht, angewendet auf dieses Klimawandelkorpus und konnten so sehen, welche Themen in diesen Daten, die wir da haben, in welchem Verhältnis zueinander vorkommen und wie vor allen Dingen, wie sie sich verändern. Ja? Und dann sehen Sie, ich weiß nicht, ob Sie das lesen können, das ist auch, ich entschuldige mich dafür, ich bin ja als Germanist angekündigt, dass ich Ihnen denglische Folien präsentiere, aber das ist manchmal nicht ganz zu vermeiden, wenn man das vor Leuten präsentiert, die das Deutsche nicht mächtig sind. Also Environment, Umwelt, Wirtschaft, Politik und Technologie, ja, das hier ist die Ökonomie, also die Wirtschaft. Da im Klimawandeldiskurs wird vor allem über Wirtschaft gesprochen. Und dann sind aber diese Gruppe hier ist ganz besonders interessant. Das Grüne ist Umwelt, also das sind solche Wörter wie Klima, Umwelt, Luft, Natur, Meer, Wald drin. Dann haben wir das schwarz-graue Technologie, ja, also sozusagen sowas wie Kraftwerk, Auto, Filter und so weiter. Und das Rote ist das Thema der Politik. Ja. Sie sehen, dass die hier noch relativ nah beieinander sind und dann geht es auseinander. Die Umwelt versinkt im Klimawandeldiskurs, die wird immer unbedeutender und die Politik wird immer bedeutender. Ja. Also der Diskurs wandelt sich und wird hier von einem sozusagen eher noch allgemein gehaltenen Reden über den Klimawandel, den Planeten, politische und technische Implikationen hin zu einem politischen Diskurs entwickelt. Ja, das sieht man auch schön daran, das sind jetzt keine thematischen Großkategorien, sondern sind einfach Wörter, also Ausdrücke, Planet, Umwelt, Natur, Erde, Atmosphäre. Und da sehen Sie die meisten, nicht alle, aber die meisten, mit den meisten geht es bergab, vor allen Dingen mit der Umwelt. Ja, die Umwelt spielt immer eine immer geringere Rolle, während die Natur sich gut hält auf einem Level. Ja. Auch sozusagen das Wort Erde wird immer unbedeutender. Also es wird ganz offensichtlich die große, totale Perspektive, die Debatten über unseren Planeten, die Erde, die Umwelt, die wandeln sich in eine lokale, spezifischere Art über Probleme zu reden. Das sieht man auch daran, da haben wir Nennungen von Akteuren in diesem Pressediskurs zum Klimawandel analysiert. Und das sind Wissenschaftler hier und das sind Politiker. Und da muss man erstmal hier auf den Maßstab achten. Hier sind wir bei 25 Treffern pro 100.000 Wörtern und da sind wir bei 100. Also die fangen schon, die sind hier schon viermal so häufig wie die. Und wenn man die noch dazu zählt, dann sind es auch knapp viermal häufiger Politiker als Wissenschaftler. Bei den Wissenschaftlern haben wir unterschieden zwischen Klimaforschern, die kommen am Anfang und dann 2005, interessanterweise aber nicht 2007, relational häufig vor. Dann haben wir Wirtschaftswissenschaftler, die eine gewisse Rolle spielen und dann andere Soziologen, Philosophen, Linguisten sagen da nichts, aber doch sozusagen die Bandbreite der Akademie ist da im deutschen Diskurs vertreten. Während die Politiker, die etwas sagen dürfen, und zwar die Deutschen hier, immer stärker zunehmen, ja, mit bestimmten Schwankungen. Aber hier wird es dann ganz deutlich 2012 und 2013. Ja. Wenn wir jetzt ein bisschen genauer uns das Feld anschauen und verschiedene sozusagen Subthemen miteinander vergleichen in ihrer Entwicklung, dann sehen wir hier die Thematisierung von der Autoindustrie, dem Autoverkehr, dem Auto als Verkehrsmittel. Der einen Seite hier das Thema der Energieproduktion auf der anderen und dann nochmal Benennungen von CO2-Ausstoß, dazu sagen wir nochmal kontextfrei gesondert. Und da sehen Sie, dass die Automobilindustrie hier 2007, also hier beim ersten IPCC-Report, ziemlich bedeutend ist und dann aber an Bedeutung abnimmt. Und was ganz klar hier hineinkommt, ist das Klima, das Energiewende, also das Energiethema. Und das hängt natürlich mit Fukushima und der deutschen Energiewende zusammen. Dann wird auch noch im Zusammenhang mit dem Klimawandel nur noch über Energie und Energiepolitik vor allen Dingen gesprochen. Das sehen wir auch hier, wenn wir nochmal die Energiearten uns anschauen, also Atomkraft, Rot, Kohlekraftwerke, Kohleenergie, Schwarz, Öl, Blau. Diese runden Punkte sind Gas und das sind erneuerbare Energien. Ja? Und da ist natürlich dann sozusagen sowohl Ursache als auch mögliche Lösungen sind da involviert. Und wir sehen, dass es hier dann auf dem Höhepunkt der Energiewende natürlich nochmal die Atomenergie eine Renaissance als Thema hat und dann seitdem vor allem über erneuerbare Energien diskutiert wird und die anderen eigentlich keine Rolle spielen. Was schon erstaunlich ist, weil in der Fachdebatte zum Klimawandel es ja um CO2 geht und nicht etwa um Atomenergie. Das ist ein Befund, den ich persönlich sehr spannend finde, auch wenn ich ihn selbst noch nicht bis ins Letzte durchdrungen habe. Da haben wir uns die Zukunftsbezüge angeschaut, ja, in der Sprache, indem wir also das grammatische Werdenfutur, aber auch sagen lexikalische Ausdrücke von Zukunft, wenn man sagt, das Ziel, das Plan, der Plan, wir erwarten etwas und so weiter. Das haben wir mal gemessen, wie sich diese Wortgruppe verhält. Und da sieht man, dass die Zukunftsbezüge von 2003 an bis zur Energiewende im Mittel immer zunehmen. Ja? Dass also offensichtlich hier erstmal gesagt wird, da gibt es ein Problem mit dem Planeten und dann immer stärker darüber geredet wird, was denn jetzt zu tun ist, was müssen wir ändern, was können wir tun, was sollen wir nicht ändern, was sollen wir lassen, wie soll unsere Zukunft aussehen. Und dann bei der Energiewende erlebt sozusagen die Gegenwart wieder ihre Wiedergeburt, dann wird immer, was machen wir jetzt und wo müssen die Leitungen gebaut werden, was ist mit der Speicherkapazität, wie kriegen wir die Bayern dazu, ihre Stromleitungen durch ihre Dörfer laufen zu lassen, solche Sachen, das bezieht sich auf die Gegenwart, ja, und nicht mehr auf die Zukunft, insofern geht es hier wieder ein bisschen bergab. Also hier als kleines Zwischenresümee, was man sagen kann zum deutschen Pressediskurs, das hat sich sehr geändert seit 2003, er ist weniger generisch geworden, weniger auf das Globale bezogen, viel spezifischer und immer stärker orientiert an lokalen praktischen Problemen, sowas wie Energiespeicherung. Ja, Reuswig hat schon in der medienwissenschaftlichen Arbeit 2010 davon gesprochen, dass sich diese Debatte ändert vom Katastrophendiskurs zum Problemlösungsdiskurs. Das hier ist ein historisch sozusagen bedeutendes Cover des Spiegels 1986 mit dem untergehenden Kölner Dom und dem Titel Die Klimakatastrophe. Das war so das Startsignal des katastrophischen Mediendiskurses zum Klimawandel in Deutschland. Und 2007 finden wir dann hier im Spiegel den Abschied vom Weltuntergang ausgerufen. Da sitzen die Leute dann und schauen am Rhein auf den Kölner Dom und freuen sich, weil es ein bisschen wärmer geworden ist. Also sozusagen einen ganz anderen Zugriff auf das Thema. Jetzt ein paar wenige Folien, die den Vergleich mit Brasilien machen. Wenn man die Umfragen sich anschaut, dann sieht man, dass in Brasilien eine überwältigende Mehrheit der Leute sagen, der Klimawandel ist ein echtes Problem. Ja, das müssen wir in den Griff bekommen. Während das in Deutschland immer noch viel mehr sind als in England oder in den USA, aber sich so um 60% bewegt. Und Sie sehen, es knickt hier, beide Kurven knicken dann ein bisschen ein ab 2009. Jetzt wieder die Frage nach den Wissenschaftlern. Und da haben wir ja vorhin gesehen, in Deutschland, das sind die Wissenschaftler machen etwa verhältnismäßig ein Viertel aus im Vergleich zu den Politikern und etwa die Hälfte der Wissenschaftler sind insgesamt Klimawissenschaftler. Ja? Und diese Torte verdankt sich aber vor allen Dingen dem Beginn des Diskurses, also sozusagen unseres Ausschnitts 2003, 4, 5 und dann geht es immer weiter runter mit denen. Und wir sehen hier relativ viele andere, während in Brasilien Klimawissenschaft, die Wissenschaftler, die reden, sind vor allen Dingen zu drei Vierteln fast Klimaforscher. Ja? Und das ist so ein kleines Indiz dafür, dass diese wissenschaftliche Perspektive auf den Klimawandel in dem brasilianischen, auch wieder nationalen, überregionalen Qualitätsmedien einen viel stärkeren Einfluss hat. Das sieht man einfach an der Nennung der Formel IPCC. Jetzt können Sie sagen, das heißt halt irgendwie Weltklimarat auf Deutsch. Das kommt aber auch nicht vor, das haben wir geprüft. Also in Deutschland hat das, in 3% der Texte wird vom IPCC gesprochen, in Brasilien sind es 17%. Ja, und die relative Frequenz ist hier wesentlich höher. Das heißt, die Brasilianer, das sieht man auch, wenn man die entsprechenden Stellen, Erwähnungen von Klimaforschern in Brasilien durchliest, da wird dann immer gesagt, das ist jemand, der arbeitet mit dem IPCC zusammen. Ja, während in Deutschland die entsprechenden Forscher, die werden dann als Klimaforscher und Meteorologen und Leute, die in Hamburg am Klimainstitut arbeiten, vorgestellt und dass die Autoren der großen global bedeutenden IPCC-Studien sind, wird in der Regel nicht erwähnt. Ja, also es ist eine ganz stark nationale Perspektive. Wenn wir uns die Politiker anschauen, da sehen Sie, dass die in Brasilien bis auf die zwei letzten Jahre von Lula da Silva eine geringere Rolle spielen als in Deutschland und dass wir hier auch wieder sehen, wie wir es vorhin schon gesehen haben, dass Politiker sozusagen an Einfluss gewinnen hier im Diskurs. Ja, also in Brasilien ist es eher sozusagen ein an der Wissenschaft, an den Sachen orientierter Diskurs, in Deutschland ist es ganz stark politisch geprägt. Jetzt kommt mein letztes Thema, der Klimawandel auf Twitter. Wer twittert da? Ja, also was wir erhoben haben, sind international auf Twitter englische Daten, oder die haben wir hier ausgewertet, also in englischer Sprache verfasste Tweets zu dem Hashtag Climate Change. Ja, also da können Sie für diejenigen, die da nicht so vertraut sind, auf dem Microblogging-Dienst Twitter können Sie so Kurznachrichten bis zu 140 Zeichen verfassen, und wenn Sie sich dazu zu einem bestimmten Thema äußern wollen, dann können Sie dieses Thema mit so einem Gartenzaun markieren und das dann nennen. Und wenn das ganz viele machen, entstehen so thematische Verläufe, die dann sozusagen Kohärenz, würden wir sagen, also einen inhaltlichen Zusammenhang auf technische Art und Weise herstellen. Und es ist nicht weiter verwunderlich, dass natürlich eine sehr große Gruppe von Leuten, die auf Englisch zu einem englischen Hashtag twittern, aus den USA und Nordamerika kommt, auch allein deswegen, weil das Medium da viel verbreiteter ist. Aber wir haben auch in Europa, und Sie sehen sogar in Frankreich, wird auf Englisch zum Climate Change getwittert, in Italien, Deutschland, Spanien, Australien natürlich, Indien ist hier relativ stark, Südafrika, also die englischsprachigen Länder, und hier auch in Afrika gibt es Tweets davon. Jetzt möchte ich Ihnen zwei Grafiken zeigen, die sich darauf beziehen, wie in diesen durch diese Tweets Netzwerke entstehen, und zwar dadurch, dass man sich durch sogenannte Ad-Mentions, also so diesen Klammeraffen, den Sie kennen von den E-Mail-Adressen, wenn Sie den verwenden und dann einen Benutzernamen aus Twitter, jemand, der so einen Benutzernamen in Twitter hat, wenn Sie den dann anhängen, dann können Sie den ansprechen. Der wird also sozusagen in der Twitter-Öffentlichkeit dann adressiert, erstens für alle erkennbar, und zweitens kriegt er dann in seinem Account, also in seinem Bildschirm, wenn er Twitter aufmacht, Ihre Nachricht zu sehen. Und außerdem kann man diese Tweets weiterleiten, retweeten, auf den Knopf drücken, und dann wird der sozusagen einfach an die Community, mit der Sie verbunden sind, weitergeleitet und sichtbar gemacht. Und dadurch entstehen solche relationalen Netzwerke, ja, also so Strukturen von Bezügen. Und das Interessante ist, dass die jetzt ganz unterschiedlich, je nach dem Thema, ausgestaltet sein können. Hier haben wir einen Vergleichsdiskurs zu dem Hashtag Net Neutrality, also ein netzpolitischer Diskurs. Und da sehen Sie, dass wir zwei ganz klar voneinander getrennte Farben haben. Das heißt, die Gruppen, die entstehen dadurch, dass die Leute sich aufeinander beziehen, sind voneinander getrennt und haben hier nur so relativ wenig gemeinsame Schnittstellen. Das sind hier so Radio- und Fernsehstationen in den USA. Und noch interessanter ist es deswegen, weil bei diesem Hashtag Net Neutrality eine ganz überwältigende Mehrheit, mehr als 96% der Leute in den USA twittert. Ja, es ist fast rein amerikanischer Diskurs, und trotzdem haben wir hier diese zwei Lager, während das ein im Verhältnis einigermaßen globaler Diskurs ist. Und da sehen Sie, dass sich aber alle wild durcheinander aufeinander beziehen, dass es da keine Lagerbildung gibt bei Climate Change. Jetzt haben wir uns angeschaut mit einem Maß, dass die Ähnlichkeit von Vokabeln, also von Wörtern in den verschiedenen Ländergruppen, den Tweets in verschiedenen Ländergruppen misst. Und dadurch ergeben sich solche Gruppencluster, nennt man die, ja, von Ländern, in denen sozusagen mit ähnlichem Vokabular getwittert wird zu dem Hashtag Climate Change. Und das ist ein Ergebnis, über das wir sehr froh waren und das wir sehr interessant fanden, weil es sehr gut passt zu den Befunden, die wir sonst so haben. Dass nämlich hier Deutschland, Frankreich, also Zentraleuropa mit den Schwellenländern hier sozusagen, Indien und Brasilien, clustert in einer Gruppe ist, Kanada ist hier auch noch drin, und dass wir auf der anderen Seite hier USA und England und Australien, die angelsächsischen Länder, in einem Cluster haben, und hier haben wir noch Italien und Irland zusammen. Das hängt damit zusammen, dass in Italien und Irland vor allen Dingen auf andere Länder bezogen wird. Ja? Während ich zeige Ihnen gleich noch inhaltliche Gründe dafür, zum Beispiel in Deutschland eher um Wissenschaft geht auf Twitter und in den USA eher um Politik. Das sieht man nämlich dann, wenn man das Vokabular vergleicht mit einem mit Tweets, die nicht zu Climate Change abgesetzt wurden, mit einem sogenannten Vergleichskorpus, und dann mal schaut, welches Vokabular, wenn man sozusagen die Wörter in den beiden Korpora miteinander verrechnet, als besonders typisch sich herausstellt für den Datenbestand, der uns interessiert. Und das ist hier in den USA ganz überwiegend politisches Vokabular, also Senators, Barack Obama, United Blue, Republicans, Congress, Politics, während in Deutschland wir vor allen Dingen akademisches, wissenschaftliches und NGO-Vokabular hier haben. Also hier ist es eher ein wissenschaftlicher Diskurs, während es in den USA auf Twitter eher ein politischer Diskurs. Auch hier wieder haben wir eher also eine Homologie in den USA quer durch die Medien, während wir in Deutschland auch sozusagen ganz unterschiedliche Arten von thematischen Besetzungen haben, je nachdem, ob wir auf YouTube, auf Twitter oder in den Printmedien sind. Ja, also hier über den Klimawandel wird sozusagen in einem transnationalen, sozusagen sich wild aufeinander beziehenden Netzwerk operiert, und wir finden signifikante Unterschiede zwischen angelsächsischen Ländern, Großbritannien, Australien und den USA und Deutschland, Frankreich, Kanada und den Schwellenländern. Das habe ich gesagt. In den USA geht es eher politisch zu auf Twitter und in Deutschland eher wissenschaftlich. Also nochmal zusammenfassend, das kommt von den Klimaskeptikern übrigens, das Klima wandelt sich also nicht nur am Himmel und auf der Erde, sondern auch im deutschen Pressediskurs. Ja. Über den Klimawandel wird international diskutiert, aber nie sozusagen in einem internationalen Rahmen, sondern immer vor dem Hintergrund nationaler Argumentations- und Begründungsfiguren. Ja. Der Dissens und der Konflikt zwischen den Klimaskeptikern und den sozusagen Befürwortern des anthropogenen Klimawandels, der These vom anthropogenen Klimawandel, findet in Deutschland in unterschiedlichen medialen Kontexten statt, während er in England und in den USA ganz offen in allen Medien geführt wird. In Brasilien gibt es ihn nicht. Und jetzt bin ich Ihnen als allerletztes noch eine Auflösung schuldig, wenn Sie sich nochmal an den Eisbären erinnern, der geht also unter im Meer. Und wenn wir jetzt nochmal in unsere deutschen Pressetexte schauen, dann stellen wir leider fest, da geht er auch unter. Der Eisbär versinkt nicht nur im Meer, er versinkt auch im Diskurs. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen, Kommentare, Kritik oder Anmerkungen haben, dann freue ich mich sehr. Herr Ludescher, ich weiß nicht, ob Sie das moderieren möchten, sonst mache ich es gerne selbst.
Wie Sie möchten, Sie können gerne auch.
Ich habe eine ganz banale Frage. Ja. Sie haben bei dem Komposita das Wort Klimaanlage gebracht. Klimaanlage ist ja positiv. Also ich meine, das ist, damit es schön kühl wird im Sommer. Wird das Wort heute noch mit derselben Unschuld benutzt wie vor dem Klimawandel? Nee, das Wort Klimaanlage gibt es ja schon nicht länger als Klimawandel.
Genau, ja. Ich hatte eigentlich...
Also Air Conditioning heißt genau, das ja wahrscheinlich.
Das ist ein falscher Treffer, das hat damit nichts zu tun. Und ich hatte eigentlich vor und gehofft, es rausgeschmissen zu haben, aber offensichtlich ist es mir entwischt. Herzlichen Dank. Also die Klimaanlage ist aber tatsächlich das einzige mir bekannte Wort, das nicht sozusagen mit diesem Themenkomplex Klimawandel zu tun hat in diesen Bildungen.
Ja. Aber das wird benutzt man das jetzt weniger, wenn man da gewissermaßen die Sorge hat, im Klimawandel etwas von seiner Bedeutung zu nehmen, wenn man eine Klimaanlage zu Hause installiert. Da kann ich auch den Klimawandel draußen installieren.
Ja, genau. Also das würde eigentlich nahelegen, aber Das ist mir, wäre mir nicht bekannt. Ich habe das nicht untersucht. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, als jemand, der mit dieser Brille durch die Welt geht, würde ich sagen, das hat, glaube ich, das eine hat mit dem anderen natürlich sachlich was zu tun, aber ich glaube nicht, dass wir das Wort Klimaanlage jetzt, also sowas wie, sagen wir mal, Endlösung, ja, das benutzen wir nicht mehr aus gutem Grund. Und wenn, dann zucken wir zusammen, wenn wir es hören. Und das ist da nicht so.
Haben Sie untersucht, wie weit vom Klimawandel in den Schulen geredet ist, also wie weit in Schulbüchern das Wort aufkommt oder wie weit das im Unterricht benutzt wird? Das ist ja vielleicht etwas Wichtiges, wie Kinder damit umgehen.
Ja, das ist etwas Wichtiges. Das habe ich nicht untersucht und ich habe das aber sozusagen nebenbei, vielleicht machen wir das Große noch dazu. Danke. Nebenbei habe ich Beobachtungen dazu machen können. Erstaunlicherweise ist das sozusagen das Thema als reflexives Thema, also darüber geredet, über Klimawandelbildung an Kindern wird vor allen Dingen von Klimawandel Skeptikern, ja, also von den Gegnern dieser Bewegung, weil die sagen, sozusagen als Letztargument, jetzt wird dieser Unsinn schon an unseren Kindern ausgelassen, jetzt müssen schon die Kinder ausbaden. Das ist so ein Topos, der kommt immer wieder. Ganz erstaunlich, während ansonsten in den offiziellen Reflexionen das eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt. Es gibt aber, darüber stolpert man auch im Internet sozusagen didaktisch aufbereitetes Material, auch zum Beispiel zu physikalischen Versuchen, wie man zeigen kann im Physikunterricht, dass CO2 Wärmestrahlung sozusagen aufhalten und umkehren kann. Ja, also da gibt es sozusagen Schulversuche dazu und dazu gibt es Anleitungen.
Vielleicht sogar noch eine Frage, und zwar, Sie haben ja als Korrespondenzfeld, als Korrespondenzland Brasilien ausgewählt.
Ja.
Gab es einen bestimmten Grund dafür, dass Sie vielleicht auch ein Schwellenland haben wollten oder persönliche Gründe vielleicht auch? Oder
ja.
Kam sozusagen das als
ja, vielen Dank.
Vergleich?
Genau, das Brasilien ist deswegen ein guter Vergleich, weil wir da eine ganz andere Situation haben, weil es da tatsächlich eine uniforme Position gegenüber der IPCC-Position zum menschengemachten Klimawandel gibt. Das sind die Presse, die Politiker, die Wissenschaftler und die Menschen, die sind eigentlich unisono der Meinung, das ist so und das ist ein Problem, das müssen wir dringend angehen. Ja? Das Interessante dabei ist, dass die Themen, die dabei behandelt werden, sich gar nicht so stark unterscheiden, auch von den europäischen Themen. Da geht es also um Kohlendioxidausstoß, um Autoverkehr, um Energieproduktion, wobei dann die Fachleute einem sagen, das größte Problem in Brasilien, das klimaschädlichste Gas in Brasilien, ist das Methan, das von den Kühen ausgestoßen wird. Ja? Also die klimaschädlichen Elemente in Brasilien sind Kühe, die furzen. Und das wird aber nicht thematisiert, das finden sie nicht. Das ist ganz interessant. Wir sind darauf gekommen durch das, wie gesagt, das von John Urry geleitete internationale Projekt. Der war erstmal im Ursprung daran interessiert, was da sozusagen in Brasilien in der Medienberichterstattung passiert. Und zwar, weil das eine Studie war, die vom britischen Umweltministerium finanziert war. Und die wollten wissen, wie können wir es eigentlich schaffen, den Briten mal deutlich zu machen, dass das nicht irgendwie ein Thema ist, zu dem man so denken kann oder auch so, je nachdem, wie es einem beliebt, sondern dass das ein wissenschaftlich hartes Faktum ist, das bestimmte Handlungsimplikationen hat. Ja? Und das ist sozusagen im britischen Diskurs eine Stimme unter vielen anderen. Ja? Und die Grundintention war eigentlich, wir schauen jetzt mal, wie das in Brasilien läuft, vielleicht können wir da was lernen. Und Deutschland ist in diesem Vergleich so ungefähr in der Mitte. Aber wie gesagt, ganz interessant, weil es hier natürlich diese klimaskeptischen Debatten und Positionen gibt, aber die sozusagen in so einer eigenen Welt. Ja? sich verorten und es nicht wie in England sozusagen eine offene Konfrontation gibt, auf offener Bühne sozusagen.
Eine letzte Frage hätte ich noch, die mich persönlich sehr interessiert. Sie hatten ja dargestellt, dass auf der einen Seite die Klimabefürworter, also dass das menschenverursacht ist, sehr, sehr drastische Wortwahl benutzen, um die Gegner anzugreifen, aber umgekehrt auf der anderen Seite das Gleiche auch so erfolgt.
Ja.
Und dass die Position auch sehr verhärtet ist in den USA vor allem.
Ja.
Jetzt haben Sie eine ganze Reihe von Zeitungen auch in den USA, denke ich, oder Medien untersucht, kann man sagen, dass dort die Medien, wenn sie eine Position eingenommen haben, ein undifferenziertes Bild vertreten oder dass sie durchaus auch gegnerische Positionen in der Zeitung zum Beispiel dann publizieren?
Also ich habe das nicht untersucht, aber es gibt Untersuchungen dazu, es ist einfach eine ganz starke Lagerbildung, die auch sehr politisch geprägt ist. Und da haben Medien auch in England übrigens viel stärker als hier eine Position, nicht nur zum Klimawandel, sondern auch zum Fußball. Wenn da irgendwie eine Zeitung für den FC Liverpool ist, dann ist sie das ja auf Gedeih und Verderb, egal was passiert. Und so ist es auch hier, also es gibt sozusagen so redaktionell gemachte politische Haltungen, die dann durchgezogen werden. Ja. Und das ist in Deutschland, wie gesagt, nicht so greifbar, aber schon allein deswegen, weil sozusagen diese Gegenposition ist eigentlich gar nicht in diesen Qualitätsdiskurs schaffen und wenn dann immer nur sozusagen so als distanzierter Bericht.
Ja. Ja. Eine Frage.
Natürlich.
Können Sie mir den Sinneswandel beim Spiegel nochmal erklären? Also 1986 ist der Kölner Dom runtergegangen.
Ja.
Und 2007 oder wann das war, sitze ich da vergnügt im warmen Sommerabend und betrachte den Dom. Hat das irgendwas, womit hat das zu tun, dieser Wandel?
Ja.
Werden die anders finanziert? Oder ist ein anderer Chefredakteur? Also das ist doch. Und was war 1986 so besonders dramatisch, dass der Kölner Dom untergeht?
Da ist das Thema zum ersten Mal stark aufgekommen und wir haben in 1986, da gab es auch noch das Waldsterben und den sauren Regen.
Le Waldsterben.
Le Waldsterben, genau. Das ist eine ganz erstaunliche Sache, darüber habe ich mit John Urry noch vor kurzem geredet, der nämlich die These hat, dass sozusagen in England es in der öffentlichen Meinung im Moment eine sozusagen Zuspitzung zum Katastrophismus gibt, während das in Deutschland eben überhaupt nicht so ist, sondern im Gegenteil wir die Katastrophe sozusagen schon hinter uns haben in den 80er Jahren. Also da denken Sie an die Friedensbewegung, die Atomdebatte, dann auch die Debatte um die Atomenergie, die ja auch noch in den 80er Jahren ganz anders, sozusagen viel totalitärer und katastrophischer geführt wurde. Also es gab eigentlich so eine geistige Bewegung des Katastrophismus, die man auf jedes Thema angewandt hat, das da irgendwie reingepasst hat. Und der Titel ist natürlich spiegeltypische Zuspitzung dann gewesen. Und die haben diese Position aber relativ lang durchgezogen.
Also zum Katastrophismus gemacht, in den 80er Jahren war der Spiegel absolut und energisch gegen jede gentechnische Manipulation.
Ja.
Und dann kam Focus, 83, die waren dafür.
Ja.
Die verkauften sich besser und dann hat der Spiegel gesagt, dann sind sie auch dafür. Also das ist eine ganz einfache kaufmännische Rechnung. Das hat mit Argumenten gar nichts zu tun, auch politisch nicht. Das ist kaufmännisch.
Genau,
Und deshalb frage ich mich, aber wollen die Leute heute wirklich hören, dass es der Klimawandel schön ist, dass wir dann am Dom ein kühles Bier trinken können? Also ich weiß nicht, ist das so... Wollen wir?
Ja, also es gibt,
das ist eine andere Frage, aber
es gibt so eine gewisse also man hat sich daran gewöhnt. Also in Deutschland gibt es, wenn man die Umfragen liest, eine Minderheit von Leuten, die das bestreitet, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt. Aber es beunruhigt einen nicht allzu sehr. Ja? Man sagt, dann wird es ein bisschen wärmer und das ist natürlich dann schlecht für diese Südseeinseln und ich habe gestern Abend noch mir solche YouTube-Clips angeschaut und da gab es auch aus so einer Satire-Sendung eine Straßenumfrage, in der dann die Leute in der Fußgängerzone gefragt werden, waren Sie das letzte Mal in Urlaub und wie sind Sie da hingegangen mit dem Flugzeug? Aha, und ist das nicht ein Problem? Und denken Sie mal an den Klimawandel? Und dann sagen die, ja, Klimawandel, das ist schon schlimm, aber das muss ja vor allen Dingen die USA müssen da mal endlich was machen. Dann sagen, aber wollen Sie dann nicht immer lieber zu Hause bleiben? Nee, also ich meine, geht ja um einen Urlaub und Freizeit ist ja schon ein hohes Gut, wird dann gesagt. Also da, das ist sozusagen noch nicht am eigenen Leib angekommen. Und wenn es ankommt, da ist es natürlich das Wetter, stimmt ja auch. Und es ist schwierig, aber auf der anderen Seite ist es ja auch in dem Moment, in dem auch die Politik, das darf man glaube ich nicht unterschätzen, sozusagen praktische Lösungen anbietet, wie die Energiewende, ob es eine praktische Lösung ist, sei dahingestellt, aber es ist zumindest etwas, das als Reaktion auf diese Thematik interpretiert wird und ja auch international sehr sozusagen hohes Ansehen genießt und hohe Anerkennung gebracht hat in vielen Kreisen. In dem Moment beruhigen sich die Leute und sagen, ja, die haben das im Griff, da wird schon was gemacht, wir arrangieren uns jetzt irgendwie. Da müssen wir halt die Deiche höher bauen und das ist so die Haltung, die ein bisschen auch hinter diesem Spiegeltitel steht. Wir arrangieren uns jetzt.
Sind Ihnen bei der Recherche irgendwie Länder begegnet, die so einen diametralen Kontrast zum Beispiel zu Brasilien bilden? Also nicht, dass wir in den USA irgendwie halbwegs gespalten ist, sondern dass man sagen könnte, die Öffentlichkeit ist eigentlich klimawandelskeptisch und leugnet das eher praktisch.
In Deutschland meinen Sie?
Nein, nee. Andere Länder irgendwie.
Ach so.
Ich muss zum Beispiel an China denken,
ja.
Wo es mich interessieren würde, ob es überhaupt einen öffentlichen Diskurs darüber gibt.
Ja.
Wissen Sie was darüber, Klimawandel zum Beispiel?
Also wir haben versucht, wir haben gute Kontakte zu einer chinesischen Universität, der Fremdsprachenuniversität in Peking und wir haben versucht, und da gibt es auch jemand, der sozusagen diese Methoden anwendet und der ganz ähnlich arbeitet wie wir, und wir haben versucht, den ins Boot zu bekommen, sagen, mach das doch mal für China, das interessiert keinen, das ist, ja. Damit da locke ich keinen Hund hinterm Ofen vor. Der hat das abgelehnt. Ich meine, das ist nicht relevant, dieses Thema. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass in China ganz auf sehr handfeste Art und Weise von oben herab Klimapolitik betrieben wird. Ja, dass zum Beispiel es keine Zweitakter-Motoren mehr in Peking gibt, sondern nur noch Elektro-Mofas und Mopeds und so weiter. Ja, und auch der Anteil an Elektroautos viel größer ist als im Rest der Welt. Das nützt denen natürlich nichts, weil sie ganz andere Probleme haben. Immer wenn sie irgendwo ein Loch zugeschüttet haben, geht das nächste auf. Es ist also natürlich ein wahnsinniges Land mit einer wahnsinnigen Heterogenität und Dynamik und so weiter. Aber das Thema ist da auf einer ganz anderen Art und Weise auch in der Politik und bei den Entscheidern präsent und wird sozusagen ganz praktisch bearbeitet.
Gut, ich glaube, dann sind keine Fragen mehr da. Dann bedanke ich mich ganz herzlich.